Und es gab ja so viel Leerstand. Ich weiß noch, wie das erste WMF zugemacht hat. Dann sind Tom und Gerrit zum Potsdamer Platz gelaufen, haben ein Loch im Boden gesehen, haben ein Kabel reingesteckt, meinten, hier geht's noch voll lange weiter. Mhm. Lass mal das Wasser rauspumpen. Und 3 Monate später war das zweite WMF dann irgendwie.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und ihr wisst es, dieser Podcast ist für euch da, um euch interessante Personen aus der Nacht- und Clubszene vorzustellen. Diesmal sind es gleich 2 Leute und wir machen nicht nur hier Vorstellungen der 2 Leute, sondern mit diesen 2, also wir 3 zusammen, gehen in die Zeitmaschine und reisen in die 90er Jahre nach Berlin. Da war viel los und deshalb, warum nicht einfach mal hören, was so Musikschaffende zu erzählen haben, die das ganz hautnah miterlebt haben, beziehungsweise einfach auch wahnsinnig dran beteiligt waren. Alex Gallus, der ist seit den 80ern als DJ unterwegs und in den 90ern hat er sogar einen Plattenladen, Such a Sound. Seine musikalischen Wurzeln liegen nicht etwa im Techno-Elektro, wie man es jetzt hier bei diesem Podcast sich so denken könnte. Nein, er kommt so aus dem Hip-Hop, R&B-Bereich, Dancehall und Reggae, ganz wichtig. Er nennt das Ganze auch Bassmusik, aber das hört ihr später im Gespräch. Natürlich kann Alex Gallus auch House und Techno. So Auflegestätten, wo ihr ihn vielleicht schon mal gesehen haben könntet, über die letzten 30 Jahre, King Size, Barthausen, Prinz Charles, Sisyphos, überall schon gewesen. Sein Kumpel Daniel W. Best, der kam erst Mitte der 90er nach Berlin, der etablierte sich dann als DJ und Partyveranstalter in der Stadt und er war die treibende Kraft beim Label Sonar Kollektiv. Er ist wirklich einer, der mitmischt, der viele Partys veranstaltet hat. Und weil er eben so ein aktives Mitglied der Clubszene in Berlin ist, hat er vor 15 Jahren die Agentur Best Works gegründet. Alex und Daniel haben sich dann vor über 20 Jahren hier in Berlin angefreundet. Das war so ein bisschen einander auschecken, was legt der andere auf. Und sie haben zusammen Reggae-Veranstaltungen geschmissen. Aber dazu viel, viel mehr und ausführlicher in unserem Gespräch gleich. Bevor wir aber in das Gespräch eintauchen, habe ich noch einen Tipp für euch. Ein Herzenstipp sozusagen, den ich selber oft befolge. Wenn ihr nämlich richtig doll Interesse an Clubkultur habt, an den Künstlern, die dahinter stehen, an Releases, an Studio-Sessions, dann geht doch mal auf www.electronicbeats.net. Dort findet ihr nämlich all das in Film oder Schrift und natürlich auch unsere Podcast-Folgen zum nochmal und nochmal und nochmal hören. Eine meiner Lieblingsfolgen, wenn ihr noch nicht gehört habt, ist das Interview mit Gabi Delgado, der Typ von DAF, der einfach irgendwie gefühlt Techno erfunden hat. Tag, Daniel W. Best und Alex Gallus.
Schönen guten Tag. Hallo.
Ich lege viel Wert auf dein W in der Mitte, weil ich es nicht anders kenne.
Ja, habe ich immer an der Stelle, ja.
So, also der letzte Zusammenstoß, das war kein Zusammenstoß, war tatsächlich der Remix, den du für Fat Freddy's Drop gemacht hast.
Ah, okay, cool.
Ja. Habe ich im Radio gehört, war ich gerade auf dem Weg zu Eva und Klee, Loyoto, die auch einen Remix gemacht haben. Und ich so, weißt du, wer im Radio gespielt wurde? Nicht ihr, sondern euer Kumpel Daniel W. Best.
Genau. Super. Ja. Super.
Das heißt, du bist immer noch im Musikgeschäft tätig.
Genau, das war das erste Mal, was ich gemacht habe, zusammen mit meinem Kumpel Somo. Also Okay. Das erste Mal Musik-Release. Also ich mache hier eigentlich keine Musik und das war das erste Mal ein Versuch, mal was zu veröffentlichen.
Ja, genau. Aber du bist schon lange als DJ unterwegs gewesen.
Ja,
weil
ewig,
da kenne ich dich, also wie gesagt, von Flyern. Ich sage das kurz den Hörern, ich habe hier so einen Notizzettel, der mir auch ganz liebevoll vorbereitet wird, wo ich dann nochmal drüber gehe. Ganz klar, so machen wir das ja als Journalistinnen. Und da steht Daniel Best. Und dann habe ich da drüber in Kugelschreiber das W gemalt. Ja.
Meine USA hat sich so gehört.
Ja, so viel Zeit muss halt sein.
Ich bin in den USA geboren worden. Mein Vater ist zwar deutsch, aber mein Vater wollte dann irgendwie American Style Daniel Winston.
Ja.
Und dann musste ich auch Daniel W. unterschreiben, auch dann später im Leben. Dann war es halt da, genau.
Dann weiß ich das jetzt auch mal.
Yes. Jetzt wissen es alle und das ist doch so eine schöne Seitennotiz, die wir dann im Kopf kleben haben können, wenn wir mal wieder was von dir zu hören bekommen.
Ich habe keinen zweiten Namen.
Macht ja nichts, Alex.
Du warst für mich immer Alex Such a Sound eigentlich früher. Ja.
Auf Such a Sound kommen wir später auch noch. Also wir werden hier viel abgrasen und hoffentlich könnt ihr uns so einen schönen Einblick ins Berlin der 90er Jahre vor allem geben, was da so passiert ist. Jetzt mal so eine Schubladenfrage. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle sofort auflegen müsstet, welche Genreschublade würdet ihr aufziehen oder würdet ihr ganz viele aufziehen? Und die Antwort bitte noch mit dem Warum begründen.
Also ich würde wahrscheinlich am ehesten elektronisch auflegen, weil mir das zurzeit am meisten Spaß macht. Aber ich lege halt eigentlich sehr viel unterschiedliche Sachen auf. Aber elektronisch macht mir persönlich gerade am meisten Spaß.
Gibt es ein Warum, warum das am meisten Spaß macht?
Weil das andere weniger Spaß macht. Also so. nee, es ist halt, also es ist schon, ich lege halt sehr viel Hip-Hop auf zurzeit wieder, wo ich eigentlich weg wollte von, aber es doch wieder sehr viel mehr mache und da ist einfach die Herangehensweise eine andere. Da guckt man, in welchem Club bin ich, was sind hier für Leute, wie kriege ich sie jetzt alle irgendwie. Und elektronisch habe ich immer das Gefühl, es ist eher andersrum. Da mache ich das, was ich will und versuche natürlich auch für die Leute zu spielen, aber in erster Linie mache ich das, was ich musikalisch gut finde und im besten Falle funktioniert es dann halt und allen gefällt oder eben nicht, die gehen dann oder machen was anderes, ist ja dann egal, aber es ist eher so ein Ding, was einem selber dann mehr gibt. Bei Hip-Hop ist es mehr so viel so ein Abarbeiten irgendwie
von Hits.
Von Hits, ja. Oder von was passt jetzt am besten, wie auch immer irgendwie so. Und das ist halt auch sein Reiz und das macht auch Spaß und so, aber persönlich würde ich irgendwie, wenn ich jetzt auflegen müsste, würden mir eher elektronische Sachen einfallen, die ich machen will.
Und du, Daniel?
Also spontan, meistens lege ich halt tatsächlich eine Mischung aus elektronisch lege ich so in dem Sinne auf, nicht auf wie Alex zum Beispiel. Ich lege halt ganz gerne gerade Afro-Edits auf. Ich lege aber immer noch Vinyl auf und mache immer ganz gerne so ein Soulful 7-Inch-Set, was ich immer noch mache gerne am Anfang des Abends. Aber in letzter Zeit war ich auch mit USB-Stick und Recordbox unterwegs und habe dann eher so brasilianisch, Afro-Latin Sachen gespielt, Uptempo, ein bisschen Disco auch, ein bisschen 80s-Disco, also so ein bisschen so in die Richtung eher.
Okay. Genau. Hat das auch, weil du jetzt quasi mehrere Genres angesprochen hast, hat es dann auch so einen Zeitfaktor? Wenn ihr jetzt nur eine Stunde Zeit hättet, würde das nochmal ganz anders sich anhören, als wenn man 4 Stunden Zeit
hat. Genau, also meistens legen wir beide, glaube ich, lange auf normalerweise, je nachdem. Wir sind es auch gewohnt, wenn wir zurück wollen in die 90er Jahre, da haben wir zum Teil die ganze Nacht aufgelegt, und zwar von 10 Uhr, nicht 1 Uhr, bis 6 Uhr morgens. Und dann hat man halt viel dabei gehabt, das war Vinyl, das war kein USB-Stick.
Das war sehr schwer.
Ja, genau. Und wenn ich heute eine Stunde auflege, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich so ein Afro-Latin-Brasil-Edit-Set, wahrscheinlich eine Stunde, genau.
Alex, du bist seit Mitte der 80er DJ, das ist korrekt.
86.
86.
Das erste Mal im Club aufgelegt.
Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Und
seitdem eigentlich jede Woche fast.
Krass. Gab es so den Moment, wo du sagtest, genau das mache ich jetzt und nichts anderes mehr? Was hat dich zur Musik gebracht?
Na, das erste Mal, dass ich mit 16, 17 in den Club reingekommen bin, wo ich an der Tür gesagt habe, ich bin 18, aber trotzdem reingekommen bin. Das war das Cha-Cha damals in der Nürnberger Straße im Townscene. So dieses Aha-Erlebnis da reinzukommen, dann die Musik zu hören, die mir gefällt, die Leute zu sehen, wie sie völlig ausgeflippt sind irgendwie, das war, also da wusste ich, dass ich irgendwas mit Nachtleben und Club machen will. Und dann hat mich an dem ganzen Aspekt immer das Musikalische am meisten interessiert. Also wie jetzt die Drinks gemacht werden, war jetzt nicht mein Ding so. Aber wie man so einen Abend musikalisch gestaltet, weil wie Daniel schon sagt, damals hat man halt die ganze Nacht alleine aufgelegt mit den ganzen Wellen und mit allem drum und dran. Das war halt schon immer das, was für mich das Interessanteste war. Und das ist auch für heute, also das ist auch heute noch das Interessante. Wenn ich privat weggehe, stehe ich wie ein Idiot neben dem DJ und gucke halt zu. Auch wenn der nichts macht und nur Knöpfe dreht, stehe ich trotzdem daneben und überlege oder gucke, wie er jetzt auflegt irgendwie. Also so dieses DJ-Ding und dieses mit Musik die Leute zu kriegen und zu halten und durch den Abend zu schieben irgendwie, das war schon immer das, was mich am meisten interessiert hat.
Das Cha-Cha. Das ist tatsächlich mal ein Laden, wo ich jetzt mal keinen Senf dazugeben kann, weil ich da noch viel zu klein für bin. was war denn das für ein Laden? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, die 80er, da gab es ja keine, da gab es ja keinen Hip-Hop- oder Rockladen oder also es gab es bestimmt auch Rockläden, aber habe ich neulich nochmal drüber nachgedacht. Damals war es halt wirklich so, dass jeder Club seine eigene Plattensammlung hatte und die DJs kamen dann so mit zwei Platten vielleicht noch an, die sie mitgebracht haben. Und ansonsten hat man aus dem Repertoire des Clubs gespielt.
Ist ja cool.
Und der Club hat jedem DJ, der da regelmäßig gearbeitet hat, im Monat Geld gegeben, hat gesagt, geh mal Platten kaufen. Und dadurch, dass sie dann halt 4 oder 6 DJs hatten, wurden die gekauften Platten natürlich auch sehr unterschiedlich, weil jeder dann auch so das gekauft hat, was er gerne auflegen würde. Dadurch hattest du halt zum Beispiel im Cha-Cha hinterm DJ-Pult war eine Plattensammlung, 5000 Platten. Da war halt wirklich von Afro-Brasil, Soul, Funk, Disco bis hin zu Rock und aber eben auch so die Hip-Hop-Sachen aus den 80ern und die frühen elektronischen Sachen irgendwie. Da war halt alles irgendwie. Da war auch eine riesige Klassikabteilung, die ja niemand wirklich gespielt hat, aber die war halt trotzdem da. Und im Dschungel nebenan war es genauso. Man hat sich dann halt aus dem Repertoire des Ladens bedient irgendwie.
War das irgendwie praktisch als so junger DJ, weil man einfach noch nicht so viel Knete hatte, um Platten zu kaufen, weil die waren ja damals schon nicht so billig.
Also ich habe schon Platten gekauft und als ich meinen ersten Abend nicht, weil da bin ich zufällig reingerutscht, weil kein DJ kam und ich irgendwie eigentlich an der Kasse gearbeitet habe und der Chef kam an und meinte, Alex, du bist ja tagsüber mal hier und sortierst die Platten, fang mal schon mal an, bis ein richtiger DJ kommt. Du kennst ja die Plattensammlung hier und am zweiten Abend habe ich dann halt schon so ein paar Sachen von mir selber mitgebracht irgendwie, aber eigentlich ist man als erstmal fasziniert von dem, was es alles gibt, weil man selber hat halt eine Plattensammlung, die ist jetzt so auch damals ja schon so eher nur so auf das reduziert gewesen, was man sich jetzt leisten konnte und was man gekriegt hat irgendwie. Aber da standen halt Japan-Pressungen von James Brown Live-Alben irgendwie drin. Also so, weißt du, also so, das war jetzt, das waren Wertanlagen irgendwie, die da standen irgendwie. Die hat man natürlich auch noch gerne irgendwie genutzt, klar.
Ja. Ich bleibe nochmal ganz kurz bei der Plattensammlung, weil bei mir gerade so ein Bild sich aufmacht von der großen Plattensammlung, die da in so einem Laden steht und die etwas kleinere Sammlung, die man zu Hause hat. Für mich, wenn man jetzt an die Digital Natives denkt, klar, Platten sind jetzt wieder in, aber die ja das eigentlich alles dieser Welt an Musik zur Verfügung haben, weil man irgendwie alles als MP3 eventuell sogar umwandeln kann und dann hat. Und dann vielleicht ein paar Sachen auf Vinyl. Ist das so ähnlich oder ist das nochmal was komplett anderes heutzutage, wenn man halt wirklich diese Weite des Internets zur Verfügung hat?
Also ich fand es ein ganz wichtiger Aspekt beim Plattenkaufen und Platten sammeln oder haben, ist ja heutzutage weg. Es war ja dieses, was man beim Hip-Hop und bei so Soul und Rare Groove immer so Dingen genannt hat, also so suchen und dann eine Suchliste haben mit Platten, die man irgendwie sein ganzes Leben lang haben wollte und sie dann irgendwann mal in England in einem Secondhand-Laden gefunden hat und dann hat man sich irgendwie ein halbes Jahr lang nur über diese eine Scheibe gefreut, dass man sie jetzt endlich hatte und das ist halt heute nicht mehr so. Du hast halt Spotify, da ist alles. Wenn du jetzt wie Daniel nochmal so mehr so auf Edits und so ganz spezielle Sachen gehst, dann ist es halt nochmal was anderes, aber so vom Großen und Ganzen findet Musik ja nur noch irgendwie auf so Streaming-Plattformen letztendlich statt. So. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Und die Kids, sage ich jetzt mal arrogant, irgendwie als 50-Jähriger, wie gesagt, so die sind halt, die werden auch anders sozialisiert, weil sie haben alles. Und wir mussten uns halt jeden Song letztendlich suchen. Ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr im Plattenladen jede Woche gefragt, ist die und die Platte schon da? Ist die und die Platte schon da? Weil Tim Westwood hat die gespielt. Und dann hieß es immer so, nee, die kommt in einem halben Jahr. Und dann war ich nächste Woche wieder da. Ist die Platte schon wieder da? Also so, weißt du, das war halt ein ganz anderes, auch wenn man dann Songs hatte oder Platten hatte, dann hatte das eine komplett andere Wertigkeit.
So. War man da auch so ein bisschen, ich kann mir das gut vorstellen, weil ich selber manchmal so liebevolle Angeberzüge habe, aber man so ein bisschen so King of the Jungle dann im Dschungel zum Beispiel, wenn man dann die eine Platte hatte.
Das kam ein bisschen später, als ich dann im Plattenladen erst gearbeitet habe und dann meinen eigenen Plattenladen hatte, dass es dann wirklich nur noch um die und die Promo oder die und das Label mit dem und dem speziellen Remix, der nicht auf der offiziellen Veröffentlichung war, sondern nur auf der Promo und die dann zu haben, das war dann halt schon cool und dann abends die zu spielen irgendwie und jeder wusste halt, dass es die in Berlin dann irgendwie auch nur zweimal gab oder so und das war dann schon, aber man hat sie ja trotzdem in erster Linie gespielt, weil der Song dann gut war.
Klar,
so, weißt du?
Klar, aber also ihr beide seid jetzt schon lange Freunde, hat man den anderen, also war das so eine Bewunderung, die stattgefunden hat, oder war das so ein Aufschulterklopfen und dann so ein bisschen neidisch sein? Also manchmal bin ich auch auf meine beste Freundin ein bisschen neidisch, aber immer also liebevoll, dass man denkt so, ach krass, das hat die jetzt geschafft, aber trotzdem, ah, geil, aber krass.
Naja, also bei uns ist ja, glaube ich, so der Musikgeschmack einfach schon noch ein bisschen unterschiedlich, dass jeder auch so, auch zu damaliger Zeit andere Sachen gesucht hat, ja, ja. Aber wir haben ja beide sehr enge Kontakte zu Plattenläden gehabt. Also wie gesagt, so ich meinen eigenen, du über Soul Trade, also so, weißt du, so wir waren ja da schon beide sehr privilegiert. und standen halt immer in der ersten Reihe, wenn es irgendwie was gab, zu vergeben gab irgendwie so. Und zu der Zeit bin ich alle 3 Monate nach New York geflogen und habe halt die Sachen hergebracht. Also ich hatte sie ja dann auch irgendwie und habe sie dann verteilt. So.
Wann war das mit dem Laden? Und welches Jahr war das?
93 bis 2000.
Genau. Ja, bei mir war es nochmal auch ein bisschen anders. Also ich habe ja auch, also nochmal, um es parallel nochmal zu schalten, meine Erfahrung, ich war im Ländle, im Schwaben, ja, der böse Schwabe, und ich war in Reutlingen, Tübingen ansässig und da bin ich ins Zentrum Zoo gegangen und da war auch die Plattensammlung und da gab es einen DJing sogar, eine Frau, das war Emanuela De Luca, die heute noch auflegt, die mein erster große DJ-Vorbild war. Ja, die hat da auch angefangen an der Kasse und irgendwann war DJ nicht da und hat dann angefangen aufzulegen und die, zu der bin ich gegangen, noch jahrelang, bis heute habe ich Kontakt mit ihr, habe sie erst wirklich auch kennengelernt, erst später. Und die hat auch eine erfolgreiche Rare Groove-Veranstaltung dann gehabt in Tübingen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber auf jeden Fall, ich war dann in den 90er Jahren so ein Digger, und ich habe auch Platten getauscht. Ich habe dann die Jazz Love Jungs kennengelernt, das ist die Story, kommt das sicher noch. Mit denen habe ich auch Platten getauscht. Und nochmal zu der Erfahrung, wir mussten ja damals auch Rare Groove Leute, die einfach Musik gesucht haben, ganze Plattenläden durchhören.
Ja.
Wir hatten ja wussten die Titel ja nicht, wir wussten ja die Künstler nicht und dann hatten Möglichkeit gehabt, Platten durchzuhören. Und da hat man auch Musik entdeckt, auch wenn man den Namen nicht kannte. Dann plötzlich hat man eine Platte gekauft und dann meinte, oh, das hast du gekauft, ja, habe ich mal reingehört, fand ich super. Es war dann schon sehr geschmackorientiert, was man cool fand. Da hat man gekauft und ich hatte in Reutlingen einen Plattenladen, der hieß Beat und Glück, den gibt es immer noch, kaufe ich immer noch ein. Und da habe ich halt, ein Plattenläden, da waren 2 Läden, habe ich immer meine Sachen gekauft, vieles davon, meine Sammlung ist von da. Es waren dann auch Donald Byrd und viele Sachen, die jetzt alle nochmal kaufen und so. Es gab halt alles, stand alles da. Habe ich mir dann einfach nur mit der Zeit alles reingehört und gekauft. Und das war halt die Erfahrung. Und ich bin dann 92 dann studieren gegangen nach Frankfurt-Oder, Kulturwissenschaften. Und dann bin ich aber auch Platten kaufen gegangen. Und da habe ich zum ersten Mal Alex kennengelernt im WOM. Wann warst du im WOM? Welches Jahr war das?
Das war 88 bis 93.
Ja. Genau, und da habe ich die Jazz Juice Sampler von Jazz Peterson bei dir gekauft.
Genau. Das war der WOM am Herdien.
Genau. Da habe ich Alex das erste Mal gesehen. Genau.
Das ist lustig, weil also, ich kenne den Laden auch noch und weil ich ja nun schon viele Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen von euch hatte, weiß ich, was dieser Laden auch für eine Wichtigkeit hatte. Also das nicht ist, nur für elektronische völlig, Musik, ist, sondern halt wirklich alles so.
Oder? Ja, ja, aber das Lustige ist, das ist mir auch erst im Nachhinein dann wieder so aufgefallen. Wir hatten dann halt, also ich meine, wir waren halt ein großer Plattensupermarkt letztendlich. Da gab es ja wirklich alles. Aber jede Abteilung da drin hat dann halt schon versucht, auch so wirklich die ganzen raren Japan-Pressungen und irgendwie alles wenigstens so 1-2 Mal am Start zu haben, dass wenn jemand so wie Daniel kommt und nach was fragt, dass wir sagen, ja, haben wir. So, weißt du? Also so, das war so der Anspruch und dadurch war aber auch, hatten wir halt auch alles irgendwie. Und also auch mit Hip-Hop, wie gesagt, zu Ende der 80er, Anfang der 90er, auch alles dann immer als US-Pressung, was ja dann wichtig war, weil niemand wollte die deutsche Pressung von sowas haben irgendwie. Da waren wir in der Stadt eigentlich so fast die Einzigen, die sich da mit beschäftigt haben auch. So allen anderen war es mehr oder weniger egal. Also es gab noch Pinky Records, die waren dann...
Pinky war, da habe ich auch Platten gekauft, auch die ersten...
Pinky war auch super, Sampler. Aber dann hörte es halt auch auf.
Ja.
So.
Ja.
Ich habe ja auch damals auch versucht, die Platten zu bekommen.
Ja.
Die Platten da, die in den Listen waren von The Face. Keine Chance. Ja.
Ich freue mich heute noch, wenn ich dann auf dem Flohmarkt den D-Max-Sticker von WOM sehe. Findet man heutzutage ja ganz oft.
Ich habe noch ein WOM-T-Shirt gerade gefunden.
Ganz hervorragend. Kulturwissenschaften in Frankfurt. Oh, das Studium, hat das einen Einfluss auf deinen Weg, den du dann eingeschlagen hast?
Ich glaube, also ja, jein, weil ich habe damals viele meine Uni-Arbeiten zu Themen gemacht, die mich interessieren, ob das jetzt Civil Rights Movement war oder ob das... Begriff, also Post, was war das? Postadoleszenz. Und dann habe ich das da über die Clubszene in Berlin geschrieben, der 90er Jahre zum Beispiel, in meiner Diplomarbeit.
Dann, ne?
Genau, ja. Das konnte ich dann, da hatte ich auch irgendwie.
Das hätte ich auch machen.
Ja, genau.
Also ich habe die Schule abgebrochen.
Ja, genau. Also das war dann super. Ich hatte dann irgendwie die Einleitung über die Blechtrommel dann reingenommen mit der Kollegen, der nicht erwachsen werden möchte und so. Und mein Vater hat sich sehr gefreut, der Literaturwissenschaftler ist. Und dann, das war sehr witzig. Aber ich habe tatsächlich aber viel über meinen Daily Biz eigentlich geschrieben und was Sachen, die mich interessieren. Und da war ich sehr dankbar, dass ich habe dann parallel habe ich aufgelegt und dann ein Studium habe ich dann, ich bin dann nach Berlin gezogen, habe dann, dann mein Studium abgeschlossen. Und in der Zeit habe ich aber schon angefangen, also aufzulegen in Berlin und aber auch dann damals dann die Veranstaltung, die dann gekommen ist, dann Escobar dann zu machen. Genau.
Ihr habt euch in den 90ern kennengelernt, weil du dann nach Berlin gekommen bist. Ja. Wie war das?
Ich war sozusagen Fan von Alex und war
cool.
Hey, eher vom Plattenladen wahrscheinlich.
Nein, das war Fan. Ich bin auch ausgegangen. Ich weiß ganz genau. Ich war im Boogaloo. Ja, und du hast aufgelegt und ich war, wo war ich denn noch? Und natürlich die ganzen Reggae-Jams und Reggae-Veranstaltungen, wo du aufgelegt hast. Später haben wir ja auch dann zusammen, und ich habe ihn auch gebucht als DJ dann auch in meinen Reggae-Veranstaltungen.
Also, das heißt, genau. Du bist auf Veranstaltungen gegangen, wo Alex gespielt hat, und das waren vor allem Reggae-Veranstaltungen.
Genau, damals. Und Hip-Hop aber auch, sicher. Hip-Hop
war ja. Also so gerade Anfang der 90er war das ja, war das noch nicht so krass getrennt irgendwie. Da war halt, das Lustige ist, ich habe wirklich zufällig, und ich jetzt gar nicht so auf die Vorbereitung für heute, sondern so zufällig neulich mal wieder so eine Kassette, die ich irgendwann mal digitalisiert habe, mit so einer Aufnahme aus dem Dschungel von 1992, 93 gehört, so eine anderthalb Stunden, wie ich im Dschungel aufgelegt habe. Das war halt wirklich, da ist von Jimi Hendrix über irgendwie Rare Groove, dann aber auch De La Soul und Moni Love und dann wieder irgendwie Funk-Klassiker. Also da ist halt alles, da war halt alles gemischt. Das fing dann erst wirklich so mit Techno an, dass sich dann auch die Clubs spezialisiert haben, was sie jetzt machen wollen irgendwie, was ja dann auch okay war. Aber Anfang der 90er war es halt wirklich so, dass das auch musikalisch ein großes Kuddelmuddel war irgendwie. Da ging es dann halt nur um den Vibe insgesamt so.
Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Nicht so viel?
Ein Jahr,
okay.
Na, bist du
68?
68. Nein, 2 Jahre.
Okay.
Ich bin 2 Jahre jünger.
Das habe ich mir gedacht. Ich habe gedacht, jetzt der kleine Daniel steht dann bei Alex am DJ-Pult und guckt sich die Sache mal genauer an. Das war oder?
Ganz schlimm. Ja, aber ich habe wirklich sehr, also ich habe ich habe wirklich mit 18 dann das erste Mal aufgelegt im Club. So. Also das war schon echt
bei mir war es Club, also eher war in Stuttgart, im Max-Kade-Haus, ein Studentenwohnheim, Donnerstagabends. Und da habe ich halt auch alles aufgelegt, von De La Soul über, was der Geier war, Rare Grooves. Und das war donnerstags, hat mein Bruder mich hingeschleppt, der hat da Zivildienst gemacht in Stuttgart, meinte, kannst du mal anfangen aufzulegen. Und dann mich da hingeschickt und dann gab es Brezeln und Bags da oben. Und ich habe dann Platten gekauft im Gemini, der Plattenladen hieß es dann noch, den gab es noch, und ich glaube Lerche gab es noch in Stuttgart in der Fußgängerzone, und da habe ich halt auch, was weiß ich was, gekauft, auch den ganzen Native Tongue, Hip-Hop-Kram und dann die ganzen Reissues von Love and Hate Records, von den ganzen Funk-Sachen, die ich dann gespielt habe zu der Zeit, und natürlich die Platten, die ich gekauft habe bei Beat und Glück, natürlich, logischerweise.
Nochmal sagen, Beat und Glück,
bitte. Ja, geil, ich finde es so geil. Ich hab mir auch die Plastiktüten noch geben lassen von damals. und dann bin ich ja dann weg, dann mit 92 mit einem Plattenspieler nach Frankfurt-Oder, nach Neu-Bersinchen, in den Plattenbau, und alle haben mich angeguckt wie ein Alien, der einen Plattenspieler mitbringt. Und das, damals war die CD war am Start.
Ja, klar.
Und ich habe Platten angehört in meinem Studentenwohnheim, und alle haben gesagt, was willst du? Und dann habe ich angefangen, polnische Jazzplatten von meinen polnischen Kommilitonen abzukaufen für Apfel und Ei, und die ganzen Rockpressungen auf Amiga, die richtig viel Kohle gebracht haben später, die ich alle eingetauscht gegen die Rare Groove Platten. zwar am Flohmarkt, hier am 17. Juni hier auf dem Flohmarkt in Charlottenburg, und dann habe ich einen Händler gehabt, der mir dann dafür die ganzen anderen Sachen, die ich gebraucht habe, dann eingetauscht. Das war gedealt habe ich dann. Und dann habe ich dann auch angefangen, Booking zu machen und Sachen anzufangen, Veranstaltungen für Fanzines zu schreiben, Tribes of the Underground aus Frankfurt Main. Da waren auch dann Platten, da waren dann auch Veranstaltungsankündigungen in Berlin auch. Und da war unter anderem zum Beispiel Delicious Donuts Club, wo ich dann später auch Stammgast war. Und ab und zu mal aufgelegt habe, aber nicht so viel. Mein erster Club eigentlich in Berlin, wo ich aufgelegt habe, war dann später, war Akbar Lounge. Und da hat mich der Alex Bark von Jazzanova, bevor es Jazzanova gab, überhaupt hinvermittelt. Das weiß ich noch. Das war noch eine Zeit. Und dann,
wenn ihr, also da, wo ihr quasi so zusammengetroffen seid, du warst Fan, wie du sagtest, es ist ein also wie begegnet man sich denn da? Sagt so, hey du, ich mache übrigens auch Veranstaltungen, willst du mal bei mir spielen? Oder?
Nee, wir haben gar nicht gesprochen.
Ach so, okay. Ach, das ist ein schönes Kennenlernen.
Nein, wir haben uns dann, glaube ich, so richtig gesprochen, haben wir, glaube ich, dann wirklich erst so, wenn wir uns im Plattenladen getroffen haben und uns dann über Musik unterhalten. Genau. Irgendwie so. Aber dann auch jetzt nicht so, das ist der DJ, das ist der Booker, sondern dann waren wir halt zwei Leute, die sich irgendwie die gleichen Sachen angehört haben und hast du die schon gehört? Nee, gib mal her und so, weißt du, also so ganz normal. Genau.
Und dann habe ich ja relativ viel mit, also die Escobar war damals ja ein Reggae-Club, den gab es ja über 20 Jahre dann, die Veranstaltung damals mit Remy, der nach New York gezogen ist, der angefangen hat im Boogaloo-Keller. Und ich war, es war dann erstmal ein Bar und ein kleiner Dancefloor. Wir haben das dann zum Clubveranstaltung gemacht, damals in der Pfefferbank, wo jetzt auch mehrere Clubs ja in den letzten 20 Jahren drin waren. Und wir haben da jeden Montag eine Reggae-Veranstaltung gehabt mit 300-400 Leuten. Das war alles 90er Jahre. Wir hatten keine Lizenz, gar nichts. Wir haben eine Theke aufgebaut und Caipirinhas verkauft und der Laden war voll. Mhm. Und da kam natürlich auch Alex immer hin. Und da war ich halt Veranstalter zusammen mit Remy und noch im dritten Mann Karl. Und wir haben dann über 3 Jahre halt dann, hatten wir die gesamte Szene aus Hip-Hop, Jungle, Techno, Rare Groove, alle auf Montag bei einer Reggae-Veranstaltung sind alle hingekommen. Es war aber ein bisschen anders konzipiert auch und daraus da ist ein gewisser Ethos entstanden, weil wir eigentlich Reggae-Musik als Clubmusik verstanden haben und nicht jetzt irgendwie, wir machen jetzt einfach Reggae an bei Peace und wir kiffen jetzt ein, sondern es war halt Bassmusik für uns. Ne? Mhm.
Kann man so sagen. Also ich finde das so faszinierend, weil klar in meinem Kopf Berlin natürlich so eine Techno-City ist. Und wir natürlich wissen, es hat so viel Musik nebeneinander existiert, aber Techno war so diese Übermacht, die heute so im Kopf übrig geblieben ist. Wie war denn diese Art der Musik, die dann schon nochmal ein ganz anderes Beat-Konstrukt hat, für euch so? Wie hat sich das für euch angefühlt, als auf einmal dieses Bum, Bum, Bum?
So ja, für mich war das... Also das Lustige ist ja, dass ich in fast allen Techno-Läden auch aufgelegt habe. Im Tresor habe ich im Globus gespielt. Mit Klee und Terrible haben wir oben, als der Globus noch so eigentlich nur eine Bar war und so ein kleiner Schlauch, da haben wir halt freitags und samstags oben, sage ich jetzt mal, Hip-Hop-orientierte Sachen gespielt, was man halt so Anfang der 90er dann gespielt hat. Die Jungs haben sich dann halt ein bisschen davon wegentwickelt, aber das war ja das, so Läden. Ich habe mich neulich mit Tanit unterhalten und wir haben so oft am gleichen Tag im gleichen Club aufgelegt und kannten uns gar nicht, weil er ist gleich runtergegangen. Ich war halt oben irgendwie. Ich stand dann an der Treppe nach unten, dachte mir, nee, riecht mir zu modrig, gehe ich nicht runter irgendwie so. Außer wenn dann so Jeff Mills oder so Sachen, also so Leute gespielt haben, dann war ich natürlich auch dabei. Aber in erster Linie war es eher so ein Nebeneinander, ohne dass es so ein, also es gab ja keine Konkurrenz oder so. Klar. Es war halt so. Auch im WMF, ich bin glaube ich mit der Einzige, der in jedem WMF gespielt hat irgendwie. Mhm. Also es war immer eher so, dass ich mich selber für elektronische Musik so interessiert habe. Das fing dann auch alles erst sehr viel später an irgendwie bei mir. Aber da zu der Zeit war das einfach nur ein Nebeneinander und da hat auch keiner gedacht, Techno nimmt uns jetzt die Butter vom Brot oder so, sondern es gab halt so viele Möglichkeiten in den 90ern, was zu machen.
Hat es Techno irgendwann getan oder war das?
Nö. Also weil die Stadt war immer so groß und gerade in den 90ern hast du an jeder Ecke eigentlich einen Laden gehabt irgendwie oder eine Bar gehabt oder irgendjemand, wenn was zugemacht hat, hat eine Woche später irgendwas Neues aufgemacht, weil es gab ja keine Regelungen oder so. Also du hast halt einen Keller gefunden und hast eine Bar reingestellt und hast eine Anlage reingehangen und dann musstest du halt entscheiden, was will ich jetzt hier für Musik haben? Will ich es eher irgendwie um die 100 BPM haben oder will ich es halt schneller haben? So. Und das war so das einzige Kriterium, was es gab. Und es gab so viele Möglichkeiten irgendwie, solange wie ich im Tachel das irgendwie sonntags aufgelegt habe. Also so, und da war an den anderen Tagen war halt immer Techno. Aber bei uns war halt nicht so und es war völlig in Ordnung. Also ich habe es keine Konkurrenz in dem Sinne, fand ich.
Und es gibt natürlich auch die anderen Läden, die viele waren ja in Mitte. Ja, und ja, für mich waren halt, ich habe dann auch oft aufgelegt, Kashem, ja, viele kleine Läden, auch across the board, alles Mögliche aufgelegt. Von Jazz, Funk, Soul, Brasil, habe auch 80s, R&B auch schon gespielt und Hip-Hop und was der Geier war, es alles den ganzen Abend durch. Vor allem aber im Cookies. Ich habe alle Cookies aufgelegt, ab die Johannesstraße, alle Läden bespielt. Früher auf dem Main Floor und dann später auf dem zweiten Floor. Der Main Floor wurde ja dann auch House und Techno. Und dann habe ich auch im 103 Club auch aufgelegt, auch den zweiten Floor oft bespielt und Back in the Day. Das waren so meine Läden, wo ich gespielt habe. Das war ja auch ein bisschen, dieses spezielle Mittepublikum.
Genau.
Das war ja so der Jungle, das war sozusagen der Zoo, wo die ganzen natürlich Markenartikler dann eingekauft haben und diese Leute dann geholt haben für ihre gesponserten Platten, damit Events, damit die Leute, damit es voll ist.
Ja, ja. Genau. Ich wollte mal auf Berlin Mitte, weil der Dschungel und Cha-Cha, das ist also im alten West-Berlin.
Ja, das war ja dann auch, das ist ja, also mit Mauerfall war das ja auch komplett vorbei. Genau, von einem Tag auf den anderen waren halt die ganzen, alle Läden leer, ja. Und irgendwie alles spielte sich halt nur noch in Ost-Berlin ab, ja. Weil das war halt ein riesiger Abenteuerspielplatz, ja. Dann auf einmal.
Oh. Du hast es gerade schon gesagt, Alex, an jeder Ecke gab es einen Laden in Mitte, also ich kann mich auch so, das war der Eimer, dann gegenüber, schräg gegenüber Delicious Donuts und dann das erste, oder was, der zweite WMF, was unten am, also wo man noch in den Keller runtergehen musste.
Toaster
kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Der Friseur gab es irgendwo da, wo heute Potsdamer Platz ist.
Elektro, wie die Läden alle hießen. Also es war halt alles am Ende eigentlich zu der Zeit, also so zu der Zeit in den 90ern war es eigentlich nur wichtig, dass es Cabirinha gab.
Ja. Daran kann ich mich lustigerweise auch noch erinnern. Genau,
Voice of Chunk, da war unten, es war irgendwie da mitten im Platz, es war einfach ein Loch im Boden.
Ja. Ich kann mich tatsächlich nämlich an den Friseur, das war aber schon später in den 90ern, da war ich dann irgendwann so ein Teenager, wo mich meine älteren Freunde wirklich mal so heimlich mit rausgenommen haben. So, ich schlaf bei der Schwimmfreundin, aber eigentlich sind wir ausgegangen. Und dann glaube ich, mich zu erinnern, dass wir im Friseur waren und meine älteren Freunde, ich halt nicht so, weil ich keinen Alkohol mochte, tranken halt Kaipi. So.
Ja, ich habe auch nie Alkohol getrunken, aber Kaipis gab es irgendwie immer.
Genau, und ich erinnere mich halt auch an wirklich krasse Visuals, so an der Wand des Dancefloors und auch so, doch wirklich so ein bisschen Brazil influenced. Also es sind alles sehr bunte, sehr schöne Erinnerungen auf jeden Fall.
Es gab ja auch ein bisschen so, damit haben wir beide nichts zu tun, es gab es sicher auch ein bisschen eine Schlagerwelle in der Zeit ja auch, in den 90ern wurde ja auch bespielt dann. Schlager und auch Easy Listening auch zum Teil. Ich meine, der Markus, der heute Too Slow to Disco macht, war ja Le Hammond Inferno, die haben auch so ein bisschen Easy Sound gespielt. Hat ja das Label da Bungalow Records ja gegründet, in den 90er Jahren im Donuts gespielt und spielt auch noch heute. Da gab es schon so ein paar Strömungen, aber auch sicher elektronische Geschichten zu Klicks und Klongs und was es da so gab, so freie Geschichten.
Ja, das war halt so die Zeit, wo es sich halt wirklich so ein bisschen entwickelt hat, dass auf dem Mainfloor halt dann schon so elektronisch und Techno läuft, aber dass es halt auch immer noch einen zweiten Floor gab, wo dann so Downbeat-Sachen liefen oder irgendwie so ein bisschen Brasil-Sachen oder halt was anderes irgendwie. Ja. Das war dann halt schon die Entwicklung, die dann eingesetzt hat. So. Aber ansonsten, wie gesagt, so, ich hab da jetzt nie das Gefühl gehabt, dass dass einem irgendwas weggenommen wurde, sondern eher, wie gesagt, dass jede Woche Sachen dazu kamen irgendwie. Und das ist ja genau das, was jetzt eigentlich gerade in der Stadt fehlt irgendwie. Dass wenn jetzt ein Laden zumacht, dann stehst du da und denkst so, boah, was passiert, was kommt jetzt noch irgendwie so? Oder was soll jetzt noch kommen? So.
War das schön in diesem Kaschem?
Ja.
Also auch, ich meine, wir sind jetzt alle älter, ne, und denken.
Ich weiß nicht, ob ich da heute jetzt nochmal auflegen
würde. Die Wohnung ist voll toll, man will nicht mehr in so einer Hummelbude wohnen, aber.
Es war schon toll, weil zum Teil, es gab ja nicht so viele DJs, gab es auch gar nicht. Ich habe echt 3-4 Mal die Woche auch aufgelegt und auch in den Kaschemmen, dann zum Beispiel in der Freitagsbar hinterm Eimer, da waren es waren Architekturstudenten, die das gemacht haben, glaube ich, da habe ich regelmäßig aufgelegt, waren schreckliche Caipirinhas für 5 Mark, ey, oh. Also richtig krass und die Anlage war eine Katastrophe, ich habe da aber gern gespielt, habe auch noch ein bisschen Reggae Dancer gespielt und alles mögliche, da lief halt alles mögliche und da habe ich 1-2 Mal im Monat aufgelegt und die Bars hießen dann nach den Wochentagen und natürlich dann habe ich Cookies aufgelegt, Dienstags oder Donnerstags und natürlich ausgegangen bin ich halt viel damals zu Delicious Donuts und ins WMF und ins Cookies. Das waren auch, also entweder, wenn ich nicht gespielt habe, war ich auch im Cookies des Öfteren und es war sicher auch der eklektischste Laden der Zeit, WMF. Und es wird oft vergessen in den ganzen Berichten von heute.
Ja, die tauchen halt, das ist ja das Lustige, die tauchen ja gar nicht auf, weil wenn du so nur den oberflächlichen Blick auf die 90er hast, dann hast du halt E-Werk, Planet, was es halt so gab irgendwie. Aber so, wie gesagt, so unter der Oberfläche, die musste ja gehalten werden irgendwie. Ja. Die wurde halt von ganz vielen kleineren Sachen gehalten.
Ich fand das ganz spannend, so 25 Jahre WMF Records, was irgendwie, was ist das, 2 Jahre jetzt her, was im Ohm gefeiert wurde.
Da habe ich aufgelegt, haben wir aufgelegt.
Ja? Lustig, warum haben wir uns denn eigentlich nicht gesehen?
Weil wir waren die Ersten, wir haben ganz am Anfang aufgelegt.
Das fand ich nämlich ganz spannend, weil da am Publikum, an den Gästen, die dort eingeladen waren, nochmal erkennbar wurde, was du gerade sagtest, wie eklektisch das WMF war. Weil wirklich alle dort waren.
Das aber heißt, das Steffi war, auch der perfekte Ort dafür.
Also so wirklich, wo man dachte so, wow, klar, wir sind ein lustiger, bunter Haufen gewesen und das erkennt man heutzutage gar nicht mehr so dolle, wie lustig und bunt und zusammengewürfelt das in jedem Club so zuging und besonders im WMF, weil es dort halt musikalisch so ein breites Band gab.
Ich habe da halt auch angefangen als Veranstalter. Ich habe ja die Veranstaltungen von Jazzanova gemacht, das Kaleidoskop. Und dann aber auch andere Veranstaltungen mit dem Team von WMF. Wir beide haben auch eine Reggae in Moskau Veranstaltung jahrelang gemacht. Im Café Moskau mit dem WMF-Team zusammen. Ich habe dann auch später diese Washing Machine-Veranstaltung gemacht mit Terrible und Clay. Lange bevor das diese ganze Revival von Hausmusik gab und Digging und so weiter. Und es klang halt alles völlig anders, weil die Platten waren natürlich analog aufgenommen. So ganz viele erste Booking-Erfahrungen gemacht und auch lustige Sachen dann auch gehabt, wie ihr LTJ Bookham gebucht für den Jazzanova-Abend und denen vorgeschlagen, pass auf, wir machen so, Jazzanova spielt für dich und du kommst zu uns, spielst für uns. Ja, und der fand es natürlich cool, fand der Jazzanova toll. Jazzanova hatte damals halt viel Support von Jazz Peterson, hat für die Miss Flight rausgebracht, haben dann auch viel aufgelegt weltweit, die waren dann schon special. Und dann kam halt ihr LTJ Bookham und hat aufgelegt und eine WMF war komplett ausverkauft. Und er hat dann Jazzanova auf seinem zweiten kleinen Floor gebucht in England und so richtig Schotter gemacht bei der Veranstaltung. Das waren halt solche Sachen. Oder dass der Kaleidoskop zum Beispiel Fatboy Slim gespielt hat. Und eigentlich, wir dachten, das war damals, wo er schon relativ auch pollige Sachen gespielt hat damals. Und er wollte unbedingt spielen in Berlin und da hat der uns Offers gemacht, wie so, nö, also das sind uns nicht und so weiter. Und dann, wir brauchen aber eine Show in Berlin. Und dann haben sie uns mehr oder weniger gesagt, er spielt umsonst für euch auch wieder. Und dann hat er gespielt, es war auch nicht so toll, aber wir hatten immer gedacht, ja, Norman Cook wird so coole Sachen spielen und so weiter. Das war in dem Zeitraum nicht. Aber trotzdem waren das so die großen Erfahrungen für mich, auch als Veranstalter damals. Und der WMF hat ja auch zwei Floors gehabt, auch früher. Und die Jazzanovas hatten damals dann oft den zweiten Floor, bis sie dann auch diese reguläre Veranstaltung gehabt, donnerstags, wo wir viele Leute eingeladen haben, damals, die heute jetzt überall spielen, was ich Theo Parrish, whatever, und Louis und Kenny von Masters at Work, all die Dinge, die wir in den 90er Jahren abgearbeitet haben, sind ja jetzt wieder gekommen, kommen wieder. Aber diese WMF, nochmal kurz zurück, WMF haben wir halt auch Reggae zusammen gemacht, Veranstaltung im Sommer. Also das Escobar habe ich gemacht dann, genau. Du hast aber auch da gespielt, oder? In der Escobar Sommer. Und da hatten wir die Möglichkeit halt Reggae, um mal zurückzugehen, über eine fette Anlage zu spielen. Und später kam ja dann aus dem WMF Posse auch Sick Girls und ganz viele andere Leute, die dann diesen eklektischen Vibe weitergeführt haben.
Also diese Bassmusik. Ja. Ich habe letztens mit Johanna Grabsch darüber gesprochen, eine der Sick Girls. Also wirklich, dass es Bassmusik ja eigentlich schon so lange gibt. Und
ja, das war, also sie waren, WMF war für mich und für meine, also wenn man so zurückguckt, auch immer zwei Schritte zu früh dran irgendwie so. Also gerade Sick Girls, ihre ganze Grime-Nummer, die sie so in den, absolut, die sie so 2008 gemacht haben, wenn sie die vor zwei Jahren gemacht hätten, dann wären sie durch die Decke gegangen, weil dann ist Grime halt auch in England erst wirklich so in die Charts gekommen und alles irgendwie. Aber alle Leute, die da irgendwie erfolgreich waren, so oder jetzt noch erfolgreich sind, haben 2008, 2009, 2010 halt schon bei den Sick Girls gespielt, so für einen Flug. So.
Also, aber um WMF war auch der Ort, wo, glaube ich, Hard Edged auch
mit dem Ich wollte auch gerade sagen, aus Hard Edged wollte ich halt auch jetzt kommen, weil das ja auch eine Art von Bassmusik ist.
Das ist halt der Punkt. So, es gab halt mit dem WMF so ein Raum für Leute aus den unterschiedlichsten Ecken, die aber trotzdem sich alle im selben Raum bewegt haben, letztendlich im selben Club. Und wie gesagt, ich habe am Anfangs war es ja, Tom und Gerrit waren halt zwei Punks, die halt einen Keller ausgeräumt haben und dann eine Anlage reingehangen haben. Und da habe ich mit Juri aufgelegt. Und Juri hat halt so Dub-Reggae gespielt und ich habe halt Hip-Hop gespielt irgendwie. Und freitags lief halt Punk irgendwie im ersten WMF. Und dann hat sich das halt erst so ein bisschen strukturiert irgendwie. Und wurde dann von einem Hip-Hop-Laden im zweiten WMF zum dritten WMF, wo sie dann halt dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie doch eher elektronische Sachen. Aber sie haben uns halt nicht rausgekickt, sondern haben gesagt, okay, dann macht ihr halt den Donnerstag oder ihr spielt halt auf dem zweiten Floor. Und das war halt immer, also das war immer ein gutes Miteinander. So. Und auch mit den Künstlern auf dem Main Floor irgendwie. Und wenn ich heute DJs aus der Zeit treffe, dann erzählen die mir heute noch, wie sie irgendwie damals auf dem zweiten Floor zu den und den Sachen getanzt haben. Irgendwie, was heute überhaupt nicht mehr ihre Musik ist. So. Aber damals war das halt alles irgendwie noch so ein Gemisch. So.
Und darf nicht vergessen, dass DJs wie Dixon natürlich dann da groß geworden sind, im WMF zum Beispiel, der heute internationaler Star geworden ist. Unter anderem. Ja, also
das ist halt, ja, wenn ich Dixon höre, denke ich an den quasi noch kleinen Jungen auf den Berliner Veranstaltungen.
Neulich einen WMF-Flyer gesehen, wo Dixons Name wirklich ganz, ganz klein als allerletztes unten in die Ecke gequetscht ist irgendwie und alle anderen Namen irgendwie so riesengroß und heute wäre es halt genau andersrum. Genau.
Und der hat ja damals dann mit der Mitya Prinz zusammen diese Veranstaltung gehabt. Und da haben sie auch erst mit Jazznovas ihn auch kennengelernt damals. Und dann hat der Jazznova ja auch Sachen von dem veröffentlicht und so. Das war so eine ganz, ganz spannende Zeit da, so ein Pool von,
ja, von Leuten. Ja, wie habt ihr denn genetzwerkt? Also, ich bin auch noch ohne Smartphone groß geworden, aber es können sich ja so viele nicht mehr vorstellen. Ich habe heute Morgen zu meinem Freund gesagt, wie geil, wenn jetzt auf einmal das Internet nie wieder funktionieren würde.
Ja, klar.
Oder?
Gut, aber das ist doch der schwingende Punkt. Wir, und das sage ich jedem jungen Menschen, die Kids ausgehen, mit Menschen sprechen. Mhm. Ja, aber selbst für junge Leute, die im Büro arbeiten, ist es schwierig, wenn ich es sage, nimm das Telefon, ruf da an und klär das Problem. Du kannst nicht warten, bis die Antwort kommt in 2 Stunden. Du musst es jetzt klären, das Problem. Ja. Ja. Wir haben damals ausgegangen und ich glaube, Alex geht jetzt mehr aus als ich heutzutage. Aber es ist halt so, man muss Leute kennenlernen und diese Chance, die wir auch hatten, zum Teil aufzulegen, weil wir da waren. Mhm. Okay, der kommt nicht, komm, mach du jetzt. Ja. Mhm. Weil er da war. Er war da und konnte das dann auch tun. Und irgendwie. Und das war halt die Chance.
Ja, und wie gesagt, du hast halt mit so verschiedenen Plattenläden in der Stadt irgendwie halt auch Anlaufpunkte gehabt. Ich meine, das hast du ja heute immer noch.
Kollegen getroffen,
aber eben auch so als jemand, der noch kein Kollege war, hast dich halt dazugestellt, hast ja die gleichen Sachen angehört und bist darüber ins Gespräch gekommen. Ja. Also so, genauso passiert es aber heute ja auch noch.
Und das heißt,
aber das war damals, waren das halt so die einzigen Punkte, wo man sich halt so wirklich dann getroffen hat irgendwie.
Gut, ich meine, ich war ja auch Deckshark-mäßig am Start. wenn ich dann im Donuts war und die Jungs haben alle ihre raren Platten gespielt, dann habe ich immer natürlich geguckt, was ist das? Wir haben natürlich keinen Fotoapparat dabei gehabt.
Nee, das hat man per Hand aufgeschrieben.
Ja, muss man schnell aufschreiben, was ist denn das jetzt? Welche Platte ist denn das? Habe ich die natürlich gesucht, natürlich damals. Was ist das jetzt? Und so weiter. Und oder hast du noch eine Kopie davon? Können wir tauschen? Und so weiter. Haben die anderen getroffen, natürlich haben wir Platten getauscht und so. Das waren natürlich Möglichkeiten, und natürlich Informationen, wo was läuft. Gab es natürlich auch zum Beispiel das Flyer-Magazin, das Marc Wohlrabe ja gegründet hat. Das ist sicher auch was gewesen. Wir haben ja Flyer gedruckt damals und auch persönlich verteilt. Ich meine, wenn wir irgendwo hingegangen sind, haben wir die Flyer dabei gehabt und Leute in die Hand gedrückt. Ich spiele da und da. Alex hat mir immer Flyer gegeben, wenn er unterwegs war.
Das heißt aber auch, dass ihr, wenn ihr in Clubs unterwegs wart, seid, sei es als Gast oder als DJ, auch da hat immer ein Austausch stattgefunden, damit irgendwie jeder Bescheid
weiß. Das waren halt die Begegnungsstätten. So, weißt du?
Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, klar. Was anderes gab es ja nicht.
Ich war halt damals, weil ich ja parallel diese Funk- und Soul-Geschichte hatte, ich bin aber wirklich auch zu Reggae gegangen, weil ich gern tanzen gehen wollte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals auch mit den Ladies zu tanzen und so weiter und so weiter. Und da lagen natürlich überall die Flyer aus. Dann hat man gesehen, wo ist die nächste Veranstaltung. Du kannst es nur rausfinden, wenn du hingegangen bist, weil sicher gab es auch Tip in City und das stand sicher auch mehr wichtigere Clubinformationen drin, als es heute steht, weil viele Veranstaltungen von heute stehen ja nicht mehr da drin bei Tip in City, weil es sicher auch Problem dieser Zeitschriften ist, dass sie natürlich älter werden und die jungen Leute das nicht kaufen unbedingt. Mhm. Aber damals war halt alles, sagen wir mal, immanent, also inside the club kriegst du Informationen, in den Plattenladen kriegst du die Information, musst du halt so hingehen.
Mhm. Ist es denn heute leichter, eine Party zu veranstalten, weil wir so vernetzt sind? Oder macht das keinen Unterschied, weil es früher irgendwie ein bisschen ehrlicher
war? Es ist heute was ganz anderes, auch ganz anderes Business. Ja. Also damals war es halt wirklich so, du hast halt eine Idee gehabt, du hast gewusst, welchen DJ du buchen willst und darum hast du dann so ein bisschen die Promo gemacht. Du hast Flyer gedruckt oder wenn du Geld investiert hast, Plakate gemacht irgendwie. Aber heute ist es halt so, heute ist halt das Zeitalter der Promoter letztendlich. Du musst halt heute vernetzt sein, du musst halt diverse Plattformen haben. Es nützt halt nicht, wenn du bei Facebook irgendwie 1.000 Euro in die Werbung steckst, weil das sieht dann trotzdem keiner irgendwie. Ja. Du brauchst halt Multiplikatoren, irgendwie spezielle Seiten, die es dann irgendwie immer wieder posten. So, es ist ein ganz anderes Business irgendwie. Und den Leuten, die das promoten, mit denen habe ich viel zu tun zurzeit, denen ist das Produkt oder das, um welche Party es geht, ist denen völlig egal. Die Mechanismen sind dann immer die gleichen irgendwie. Zu denen kannst du gehen, du machst eine Latin-Party, dann schmeißen sie ihren Promo-Apparat irgendwie genauso an, als wenn du sagst, du machst jetzt eine Chicago House Nacht irgendwie. Das ist dann trotzdem genau das Gleiche irgendwie. Diese Abende funktionieren dann, aber dann ist halt, das Publikum ist halt dann auch dementsprechend so komplett breit gefächert irgendwie, dass es keinen Spaß macht. Und so elektronische Sachen sind dann halt nochmal ein bisschen spezieller. Die werden dann halt nochmal, da ist dann halt Resident Advisory oder was auch immer irgendwie. Das sind dann halt so die wichtigen Plattformen. Aber da geht es dann auch nur darum, unter die Top 5 zu kommen. Mhm. Guckt halt auch keiner, welche Party auf Platz 12 läuft und dann gehe ich da mal hin. Sondern da gucken auch alle nur, wie viel Zusagen hat irgendwie XY irgendwie.
Die Bewertungen der Events selber werden anders vorgenommen von dem Consumer, also von dem Verbraucher, der sich das anschaut. Ich meine, wir haben damals bei Kaleidoskop-Veranstaltungen, die ich gemacht habe mit den Jazzanova-Jungs, haben wir natürlich Leute gebucht, die wir toll fanden und ob wir jetzt Geld verdienen oder nicht. Wir haben immer gehofft, dass wir Geld verdienen. und heute sagt der Veranstalter schon selber, plant sich selber schon ein mit Kohle. Und sagt, er hat nur so und so viel Geld, um es auszugeben. Und wir haben damals gesagt, okay, geben wir es aus, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja,
ja, aber deswegen waren wir auch zwischendurch pleite
und die halt nicht. Das
stimmt. Dafür sieht er heute aber sehr gut aus. Also nicht mehr so pleite, wirkt sehr entspannt.
Aber für mich war natürlich auch die Möglichkeit mit dem WMF-Team natürlich ein Forum für meine spätere Arbeiten auch. Ich habe damals in der Oper, in der Staatsoper und in Linden mit denen Veranstaltungen gemacht, wo ich zum Beispiel Gonzales erste Runde und so gebucht habe und Mocky und die Geschichten und Jimmy Liddell damals, wo er anfangs Fame unterwegs war und habe dann auch ein Jahr später irgendwie dann auch so Leute wie Omar nochmal gebucht. Fatty's Drop habe ich da reingebucht in die Staatsoper. Das war natürlich ein Fehler, habe so viel Geld rausgetan für eine Woche. Aber egal, es war eine tolle Veranstaltung und da habe ich Möglichkeiten gehabt, auch noch mit denen auch zu wachsen in meinem eigenen Beruf. Genau. Als Veranstalter in dem Fall. Genau.
Genau. Du, Daniel, du hast erzählt, du gehst nicht mehr ganz so oft aus, wie du es tust. Ist das trotzdem für dich noch Spaß auszugehen oder vermisst du dann die alten Zeiten dann doch so sehr, dass du sagst, es ist mir heute alles zu viel und zu Plastik und zu viele eingeflogene DJs? Und
naja, wenn du jetzt einen 20- oder 25-Jährigen fragen würdest, der geht heute mit der gleichen Energie oder Partylaune aus, wie ich mit 25 ausgegangen bin. Bei mir ist es natürlich, komme ich heute in den Club rein und gucke erstmal, wie viele Leute sind da. Ist der DJ so gut, wie ich dachte, dass er ist? Klar geht man da kritischer ran irgendwie, aber wie gesagt, ich bin halt schon so ein Kind des Nachtlebens. Also ich gehe gerne weg und dann auch gerne in 2-3 Läden irgendwie am Abend und gucke mir das an. Ich bin jetzt nicht exzessiv unterwegs, ich gehe dann auch gerne nach Hause wieder irgendwie, aber so, wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann weiß ich auch nicht viel mit mir anzufangen, wenn ich ehrlich bin.
Das ist aber schon fast ein bisschen niedlich. Das heißt, du lebst halt komplett die Clubkultur seit 30 Jahren
länger. Ja, immer mal, also so immer mal, aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln oder aus auch musikalische Genres. So, das ist halt, deswegen macht es mir letztendlich auch immer noch Spaß aufzulegen irgendwie, weil ich halt nicht 30 Jahre lang das Gleiche mache. Ich bin halt auch kein Vintage-DJ oder so, der so zurückguckt und sagt, früher war alles besser oder so, sondern ich lebe schon gerne im Hier und Jetzt, irgendwie auch musikalisch. Und nur weil ich das Gefühl habe, dass sich das bei mir auch ständig wandelt irgendwie. Also mal habe ich wieder Lust, ein Jahr lang mehr Hip-Hop aufzulegen, dann hatte ich wieder irgendwie mehr Lust auf Dancehall oder auf die ganzen Afro-Sachen. Jetzt ist es halt wieder irgendwie wirklich mehr elektronische Sachen. Neulich im Sisyphus aufgelegt, das war mein bester Abend irgendwie so. Also nur durch diesen Wandel bleibt es auch so ein bisschen frisch bei mir.
Ich habe da eine ganz spezielle Musikfrage an dich und dann gibt es nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Und zwar, du legst so elektronisch aus, sagen wir mal House und Deep House, wenn man das ein bisschen eingrenzt. Ja, auch ein bisschen Techno, alles. Ja. Es gibt ja Menschen, die elektronische Musik eher als EDM nur verstehen und nur diese hässlichen Produktionen kennen von Pitbull und Co. Ne? Und auch House somit in diese Schublade packen. Also es sind wirklich, glaube ich, Menschen, die sich dann nicht ganz so doll mit Musik auskennen.
Wie grenzt du? Über Geschmack, finde ich, immer kann man so schlecht streiten. Ja. Weil
aber was macht denn für dich so ein richtig gutes House- oder Deep-House-Stück aus? Raus aus dieser Plattenproduktionsweise,
werte. Ich find zum Beispiel, dass die Art, wie ich Hip-Hop auflege, sehr ähnlich ist mit der Art, wie ich elektronische Musik auflege. Also bei Hip-Hop stehe ich auch eher auf trockene, minimalistische Sachen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt minimal irgendwie zu meinen, aber eher so wirklich trocken Drums, keine Flächen, irgendwie keine dicken Basslines, sondern eher so spartanisch. Und so sind meine House-Sets eigentlich auch, oder meine Techno-Eden-Sets irgendwie. Also so keine so Euphorie und große Flächen und Drops oder so sind es überhaupt nicht mein, okay, Ding. Irgendwie. Also, aber auch nicht bei Hip-Hop.
Ja.
Also
ja.
Auch nicht aber bei Dancehall.
Also finde ich ganz spannend, weil ich glaube, also das ist jetzt mein persönliches Verständnis, vom Ausgehen oder Tanzen, von Tanzfläche kommend, ist das krass, weil du es wahrscheinlich schwerer hast als der DJ, der die großen Flächen und Drops spielt.
Also so, ich wollte jetzt nicht so auf Mitleid machen, aber ja, natürlich.
Ja.
Und das Krasse, also das Schlimmste war wirklich für mich, lustig, ich muss ja nicht mal Namen nennen, aber ich komme halt in Sisyphus im Spiel des Closing draußen am Strand irgendwie, mhm, und vor mir spielen halt zwei DJs mit einem Energielevel unter der Decke. So. Mhm. Also so richtig in die Fresse. Und ich denke mir so, was soll ich denn jetzt hier machen?
Mhm.
Und stehe da eine halbe Stunde, höre mir die letzte halbe Stunde von denen an und weiß halt nicht, was ich machen soll. Und fange dann halt irgendwie an. Und das war auch alles okay. Und es hat auch funktioniert. Und alle hatten Spaß und alle haben getanzt. Und dann ist der Strom ausgefallen. Für 10 Minuten war komplette Ruhe.
Mhm.
Und ich habe mich noch nie über einen Stromausfall gefreut wie da. Weil genau dann war Ruhe, alle waren wieder so auf einem Level.
Ja.
Und dann habe ich halt so angefangen, ja, wie ich eigentlich anfangen wollte. Ja. Nämlich irgendwo drei Stufen drunter und habe es dann hochgezogen.
Warm-up.
Und dann, ja, aber nicht, also so nicht mal wirklich Warm-up, sondern einfach nur mal so, jetzt so mal durchatmen.
So ein
kurz.
Reset,
genau, so ein Reset. Mhm. Und dann war es halt, wie gesagt, und dann wurde es halt der beste Abend, den ich dieses Jahr gespielt habe irgendwie.
Mhm.
Und ein Glück, sage ich heute, hat es auch nicht aufgenommen, weil durch den Stromausfall ist auch mein Aufnahmegerät ausgegangen und nicht wieder angegangen danach. Also ich konnte es mir dann auch nicht anhören. Es war dann wirklich nur so dieser Moment. Aber
ja,
ich war halt mit Freunden da, die halt auch mich noch nie, also die mich eher nur vom Hip-Hop kennen irgendwie, die halt 3 Stunden lang durchgetanzt haben irgendwie.
Mhm.
Also es war wirklich, sowas ist cool. Aber es ist halt extrem schwierig, nach so bombastischen DJs irgendwie zu spielen.
Nach diesem High-Energy-Ding.
Ich finde das aber, also so, wenn jemand das kann und gut kann, dann habe ich da großen Respekt vor und finde das auch gut und kann da auch eigentlich Spaß bei haben irgendwie, aber es ist halt nicht mein Sound.
Mhm.
Aber genauso geht es mir halt bei Hip-Hop auch. Das ist halt so, dieses in die Fresse die ganze Zeit ist halt auch nicht meins.
Bei diesem High-Energy- und Drop-Lasting ist es natürlich wirklich ganz nah an der Grenze zu, jetzt wird es eigentlich zu schlimm und cheesy, ne?
Ja, aber ich finde das auch immer, also so, ich versuche da halt auch nicht so eine Arroganz reinzukriegen bei mir irgendwie, weil wenn wer auch immer da auflegt und die Leute haben Spaß und der ganze Laden schreit irgendwie, dann kann ich da jetzt nicht sagen, mach mal ein bisschen ruhiger irgendwie so, nur weil ich so drauf bin.
Bei mir
also
war das
so
jetzt auch nicht wertend, weil ich hatte nämlich eins dieser High-Energy-Erlebnisse jetzt am Wochenende, hatte die 4 krassesten Stunden meines Lebens, in denen ich 10 Kilometer getanzt habe. Und habe danach Kiki getroffen. Also es ging um Crystal Clear, der gerade wirklich durch die Decke geht. Und der meinte so, der ist so an der Grenze, dass er das schon wieder so sexy und spannend findet. Und da gehe ich d'accord. Sag ich, ja, absolut. Also ich hatte wirklich die beste Zeit meines Lebens.
Wo war das denn?
Das war in der Panorama-Bar.
Panorama-Bar war das,
ja,
okay.
Ah, ja. Das war wirklich also die beste Energie, die ich da seit langem erlebt habe, weil er halt einfach so auf diese Scheißegal-Haltung, so, I don't care, ich spiele jetzt Hits.
Und
hat aber so cool gemacht. Nicht wie IF später, der halt nicht diesen Flow, also auch irgendwie Hits gespielt hat, aber nicht diesen Flow hat, wo du merkst, nee, das passt
gut,
jetzt
aber
nicht.
Ich persönlich jetzt bin selber ein bisschen verwöhnt von House-DJs. Ich habe selber ein House-Label mit André Lodemann zusammen.
Ja.
Und der kreiert ja House-Musik, die ja nicht linear ist.
Mhm.
Also da kannst du nicht, weißt nicht, was passiert in den nächsten 10 Sekunden, weil er einfach alles so morpht. Aber das ist immer so eine ganz eigene Welt ist. Das ist nicht so architektonisch aufgebaut wie andere Tracks zum Teil. Und natürlich jahrelang auch mit Dixon Events gemacht und mit Washing Machine und so. Natürlich war es für mich dann natürlich anders und dieses Flächen-Minimal-Ding war auch nie meins.
Mhm.
Aber wobei ich stehe auf Basslines, auf dicke Basslines und sicher stehe ich auch, ich damals, während meinem Studium habe ich eigentlich bei Public Propaganda Praktikum gemacht für mein Studium und da wurde ich natürlich auch bemustert und habe damals Strictly Rhythm, die ersten Release und 8-Ball Records. Mhm. Das war dann halt für mich dann natürlich, New York City war dann mein Einstieg für Hausmusik dann sozusagen und das war natürlich dann Latin, Soulful, Disco, schwul und das war die Hausmusik, mit der Vorstellung ich nach Berlin gekommen bin und plötzlich war alles Techno.
Aber ich bin mit meinem gefehlt. Das hat halt immer gefehlt. Zu der Zeit war ich halt wirklich auch alle 3 Monate in New York und habe halt Platten gekauft für den Laden.
Also so richtig schön US-Haus.
Ja, und war dann aber auch so dieses, was ich halt in New York immer so cool fand, da war ich dann in irgendwelchen großen Läden, dann haben auf dem Main Floor haben halt Masters at Work gespielt, auf dem zweiten Floor haben halt dann irgendwie die Nonplusultra-Hip-Hop-DJs aufgelegt und auf dem dritten Floor lief halt Dancehall von irgendwelchen Jamaikanern. Also da war halt wirklich alles in einem Raum oder in einer Era und überall das Beste von allem irgendwie. Und
B und so weiter.
Ja, und alles nebeneinander immer irgendwie so. Und die Leute sind halt auch von einem Dancefloor zum anderen gegangen irgendwie und hatten halt überall Spaß und so dieses wirkliche Miteinander, das hat mir dann hier in Berlin, das gab es in ein paar Läden irgendwie, aber so im Großen und Ganzen waren Leute dann doch immer sehr verkopft hier teilweise.
Hat dir das auch labelmäßig gefehlt und hast du deshalb dieses Label gegründet?
Nee, das, was ich ja mit Andi mache, ist ja eher elektronisch, eher so Innovations-Richtung. Andi hat ja auch Innovations auch released. Ja. Also das ist ja die letzten 10 Jahre, das ist ja nochmal 10 Jahre davor. Die 90er Jahre, genau. Die 90er Jahre, das war nur meine Prägung für Hausmusik später, wo ich halt immer, und das ist sicher eingeflossen in meinem Musikgeschmack und sicher auch das damals anfangs von Dixon auch. Und das ist sicher, wenn Stefan auflegt, dann legt er auch alles Mögliche auf. Und man kann manchmal, kommt mal sowas raus, weil er sich ja nicht irgendwie so vorbereitet sich vor auf jeden Abend und spielt immer was anderes damit.
Ist es gut? Also ist es gut so? Ich meine, ihr seid ja beide musikalisch auch so weit gefächert.
Ja.
Denken wir mal jetzt so an so neue DJs, die DJs werden wollen. Ist das gut, so ein erstens Musikwissen zu haben, zweitens eine riesig große Bandbreite oder sollte man sich lieber so spezialisieren und sagen, ich bin jetzt nur Techno-DJ?
So fängt ja jeder an. Also so, ich bin ja, ich muss wirklich immer, ich habe viel mit jungen DJs gerade im Hip-Hop gerade zu tun und muss halt immer ganz hart bei mir selber aufpassen, dass ich nicht zu kritisch bin und nicht zu viel erwarte, weil ich meine, mit 20 oder mit 21 war ich auch nicht anders. Ich weiß noch, das ist ein blödes Beispiel, aber mein erster Abend, den ich halt damals aufgelegt habe, kam halt hinterher der Chef zu mir und meinte, der hat noch nie einen besseren ersten Abend von einem DJ gehört, irgendwie super, bis morgen wieder dran. Ich so im 7. Himmel irgendwie. Und dann war halt so ein Typ in dem Laden, der damals in dem Alter ist, wie ich heute war. Und der kam dann an und meinte so, ja, war ja ganz okay, aber statt der und der Nummer hättest du ja auch mal das Original von James Brown spielen können. So. Und ich dachte, wovon redest du? Also so, klar kannte ich das, wusste ich, was er meinte, so, aber das war nicht mein Sound. Ich war 18, 19, ich wollte halt Eric B. und Rakim hören und ich wollte nicht das Original von James Brown hören. So. Und genauso muss man den jungen oder jungen DJs, sage ich jetzt mal, eben auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Und natürlich ist es heute letztendlich, der Einstieg ist halt heute einfacher, weil, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, man hat alles und du brauchst halt nur irgendwie minimalste Technik irgendwie, um zu spielen. Aber so das, was im Kopf abgeht und das ganze Wissen, das hat ja niemand vom ersten Tag an, sondern das kommt dann halt mit den Erfahrungen, die man sammelt. Und dann zeigt sich halt, wer will es halt dann wirklich weitermachen und sich halt auch, ich will jetzt nicht sagen weiterbilden, weil das ist ein bisschen zu grob, aber so sich entwickeln irgendwie. Vielen Leuten reicht es auch, wenn sie so ihr Tech-House-Set spielen können und für 2 Stunden damit am Start sind irgendwie so. Das ist ja dann auch okay.
Sind und ihr, und
ja,
das ihr ist auch Social völlig, Media Game läuft.
Das ist aber das ist ja auch völlig okay. So, weißt du, das muss es halt auch geben irgendwie. Und dann gibt es halt Leute, die sich damit mehr beschäftigen oder die es halt auch einfach mehr interessiert, was da passiert irgendwie. Und auch die muss es geben irgendwie. Also ich finde, ich muss immer aufpassen, dass man die nicht so gegeneinander ausspielt.
Also es gibt
irgendwie
da keinen Generalkonzept.
Gut, aber wenn wir jetzt wissensmäßig, ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit jungen DJs Rare Groove oder Funk and Soul Jazz aufgelegt habe und ich dann einfach eine Santana-Platte rausgespielt habe mit einem sehr bekannten Santana-Track aus der 70er-Jahre-Zeit. Und ich so, was ist das? Ich so, ja, Santana. Kannte ich gar nicht.
Ja, aber so standest du mit 20 auch wenn jemand anderes, der in deinem Alter.
Aber dafür hat er die ganzen Platten, die ich mir nie kaufen konnte, damals hat der gespielt auf 7-Inch und ich so, wow, krass. Ja,
aber auch dieser ganze 7-Inch-Hype, das ist ja auch nur heute wieder so, weil das ist halt wie Briefmarken sein.
Ja.
Also, weißt du, also so da war ich ja auch nie ein großer Fan von. Ich verstehe die Begeisterung von manchen Leuten dafür, Aber das ist halt so, für mich hat es dann immer schon ein bisschen was von Briefmarkensammeln. Ja. Guck mal, ich habe die auch als 7-Inch.
Können wir noch kurz auf Vinyl? Das ist ja gerade sehr angesagt wieder, was ich persönlich sehr schön finde, weil ich so einen Plattenladen auch als einen sehr schönen Ort für Kommunikation empfinde. Deiner lief gut über eine Zeit lang und dann hast du gemerkt, jetzt ist die Zeit vorbei. Und
dann kam das Internet.
Ja, okay, ja. Also das hast du sehr deutlich gemerkt. Ja,
klar, natürlich.
Du würdest heute auch
Napster, ja. Und dann haben die Leute halt auch, dann gab es die Möglichkeit, die Sachen direkt irgendwie übers Internet zu bestellen. Dann hast du halt praktisch, also ich meine, das, was heute halt sowieso jeder macht, aber du hast den Zwischenhändler ausgeschaltet. Mhm. Dann gab es irgendwie sowas wie Finanzamt, die plötzlich vor der Tür standen. Irgendwie. Also es gab halt eine Menge Gründe, warum es Anfang 2000, Ende, also 99, 2000 so keinen Sinn mehr gemacht hat. Und es ging ja mehreren Läden zu der Zeit so. Und das Revival von Vinyl, ja, sehe ich auch eher ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin.
Okay, das heißt, so ein Plattenladen hat heute nicht mehr so eine Daseinsberechtigung?
Doch, hat eine Daseinsberechtigung, aber wie alles andere für mich auch. Also so ist jetzt nicht.
Es darf alles nebeneinander existieren.
Unbedingt.
Und ich finde es auch immer noch als Begegnungsstätte gut, aber ich habe halt ein Problem, wie ich schon sagte, wenn das irgendwie so in so Briefmarken sammeln, guck mal, was ich habe, was du nicht hast, mäßig rauskommt irgendwie. Und deswegen ist so diese so Vinyl-Release mit 250er Stückzahlen machen für mich halt überhaupt keinen Sinn. Weil das ist die einzigen, die Sachen wirklich kaufen, sind DJs. Die spielen es wieder für andere Leute, die es dann nicht kaufen können. Also so, das ist, habe ich nicht verstanden, also, wenn ich ehrlich bin.
Ich mache ja ein Hauslabel und es ist natürlich auch schwierig jetzt mit den 300 Stück Pressen und so. Da haben wir jetzt auch in letzter Zeit eher digital released. Wenn wir denken, okay, jetzt bin
ich. Ich finde es voll okay, es zu machen, aber dann zwei Monate später muss der Digital Release kommen. Dann macht es für mich Sinn irgendwie. Dann kreierst du erstmal so einen Hype irgendwie, dann spielen es die Leute, dann ist es auch alles okay. Aber wenn du dann keinen Digital-Release machst danach, dann weiß ich nicht, warum du es überhaupt gemacht hast.
Irgendwie. Also ich kaufe nach wie vor viel Platten. Mhm. Ich kaufe LPs gerne, LPs, aber ich finde LP-Format auch schön. Aber man muss natürlich auch Zeit haben, die zu hören. Ja? Und natürlich als DJ finde ich einen USB-Stick einfach besser. Ich spiele aber gerne, ich nehme gerne beides mit. Ein bisschen Vinyl und USB-Stick und natürlich bestimmte Art von Musik braucht man nicht auf Vinyl haben. Auf gar keinen Fall. Ja, als File reicht dann vollkommen die File.
Ja, aber du bist musikalisch ja auch, wie gesagt, viel breiter aufgestellt und bei dir passiert ja musikalisch viel mehr am Abend irgendwie. Genau. Deswegen ist es auch okay, wenn du unterschiedliche Formate hast irgendwie.
Ja. Das Ding ist halt, ich meine, ich frag mich halt trotzdem auch, also ich weiß, wie viel ich kriege, wenn ich auflege.
Ja.
Du kannst gar nicht Vinyl spielen, wenn du von dem Auflegen lebst. Tut mir leid.
Das ist korrekt.
Ja. Das geht einfach nicht. Wenn du Kaschemmen-DJ bist, ja, dann geht's nicht. Oder das ist halt für dich ein bisschen Hobby und du hast einen Main-Job und dann ist es okay. Ja? Aber ich frage mich immer wieder, wenn ich den Plattenläden sehe und junge Leute kaufen Platten, okay, das muss man erstmal finanzieren. Ist ein Hobby, aber wenn man halt wirklich.
Ja, also, aber wir haben doch früher auch unsere ganze Gage sofort im Platten. Also noch bevor wir am Wochenende aufgelegt haben, haben wir Dienstags und Donnerstags oder Freitags im Platten an und haben das Geld, was wir am Samstag vielleicht kriegen, schon ausgegeben. Ja, irgendwie. Also so, das ist ja heute noch nicht gut, anders.
Nee, aber trotzdem ist es heute noch viel krasser, finde ich, persönlich. Ja, weil die Platten auch teurer geworden sind. Doch.
Viel teurer, ja.
Ja, aber das sind halt Sammlerstücke dann heute da.
Was hat sie gekostet früher?
Kommt drauf an, 12 Mark.
Ja, genau.
Genau.
Bis also zu 17 Mark.
Wollte ich ganz später, ich kann mich so an 15, 16 Mark noch erinnern. Ja. So. Und dann, als umgestellt wurde, ich habe wirklich noch Preisschilder, da steht, glaube ich, aus dem Eurack, ist die mega billig, so 6,50, 7 Euro. Ja. Findet ihr, dass die ganze Clubszene schnelllebig und oberflächlich geworden ist oder ist das auch wieder zu einfach und es gibt alles? Und es gab auch damals schon alles.
Es gab auch damals schon alles und es gab auch damals schon extrem viel Oberflächlichkeit. Mhm. Aber als Club hast du heute natürlich ganz andere Probleme wie in den 90ern. Mhm. Weil in den 90ern hattest du praktisch gar keine. Außer, es gab ja keine, also keine staatlichen Probleme letztendlich. So, ich meine, die ganze erste Hälfte der 90er gab es ja nicht mal Polizei im Osten wirklich. So,
also ich
weißt du? Und dann, bevor sich das Finanzamt mit solchen Sachen beschäftigt hat, waren wir bei Anfang 2000. Mhm. Da haben dann auch ganz viele die Probleme gekriegt, die sie in den 90ern verursacht haben. So, aber in der Zeit selber hat sich ja keiner um irgendwie Notbeleuchtung oder Toiletten irgendwie oder behindertengerechte Zugänge irgendwie gekümmert. Was du heute halt alles haben musst. Und du hattest halt auch keine Nachbarn, die irgendwie ihre Balkontür Samstagnacht irgendwie offen lassen wollten zum Schlafen und deswegen irgendwie die Polizei gerufen haben, weil ein Kilometer weiter entfernt ein Club ist. So.
Wir haben damals die Escobar da in der Pfefferbank in Schönhauser Allee gemacht und wir hatten auch schon mal Stress ab und zu. Der berühmte Türsteher Smiley war an der Türe und der hat damals, glaube ich, ein Messer mit dem Fahrrad abgewehrt und hat die Bullen angerufen und hat gesagt, da war jemand. Und hat,
ja, aber das ist ja... Das ist
die
ja,
Bullen, also die Polizei, ja so Entschuldigung, die Polizei ja. Natürlich. Und hat die Polizei angerufen und hat gesagt, hey, wir haben eine Feier hier und da war jemand mit einem Messer. Also wir hätten natürlich, es war natürlich eine illegale Party mit einer Bar, die nicht lizenziert war. Der Laden war voll mit 350 Leuten, aber die Polizei ist nicht reingekommen, die haben sich nicht dafür interessiert. Ich meine, wo ist der Typ hin?
Mhm. Ja. Ja, aber das ist halt so, wie gesagt, so, das meine ich halt so mit staatlichem Interesse, staatliches Interesse an den Aktivitäten gab es halt gar keine irgendwie. Und deswegen war es halt einfacher. Und es gab ja so viel Leerstand in der Stadt. Also es gab halt, selbst wenn du aus der einen Location raus musstest, ich weiß noch, wie das erste WMF zugemacht hat, weil sie dann halt raus mussten, weil das WMF dann da die Besteckfirma dann doch umgebaut hat. Dann sind Tom und Gerrit zum Potsdamer Platz gelaufen irgendwie, was halt 500 Meter ist und haben ein Loch im Boden gesehen, haben ein Kabel reingesteckt, meinten, hier geht's noch voll lange weiter, lass mal das Wasser rauspumpen und 3 Monate später war das zweite WMF dann irgendwie am Potsdamer Platz. So. Also ein Loch, so ein Loch im Boden irgendwie. Ja. Und so war das halt. Du bist aus dem einen raus und bist ins nächste rein irgendwie. Und heute ist halt, wenn du heute aus deiner Location raus musst, was soll das Watergate machen, wenn sie raus müssen? Was macht das Prinz Charles jetzt, wenn sie irgendwie raus sind? Keine Ahnung, irgendwie Griesmühle, was machen die, wenn sie jetzt raus müssen?
Oder die ganzen Läden jetzt, die da jetzt wegen diesem Autobahnbau raus müssten. Renate,
Else
und About Blank, alles in dieser Schneise. Schwierig.
Ja, wo sollen die hin? So, ja. Und wie gesagt, so, das ist halt so, ich habe das jetzt wieder beim Marathon gemerkt irgendwie, da war die Stadt ja auch voll mit Touristen, aber die bringen halt keinen Umsatz, die kommen halt her, die gehen abends nicht weg oder so, die schlafen, rennen dann und fahren wieder nach Hause irgendwie so. Du hast dann irgendwie für 2 Tage 500.000 Gäste in der Stadt, die aber keinen Umsatz machen irgendwie. Wenn du aber im Sommer irgendwie 500.000 Raver in die Stadt kriegst irgendwie, dann bleibt halt auch Geld hängen in der Stadt. So. Also es ist halt, das ist immer so kurz gedacht irgendwie, wenn sie sagen, so, ja, Berlin ist attraktiv genug irgendwie. Es ist in erster Linie attraktiv, weil wir so ein großes Nachtleben haben.
Und kreiert haben.
Und darum herum natürlich auch eine ganze Independent-Kunstszene und alles. So, weißt du? Aber das ist so, das muss man subventionieren und nicht irgendwie reglementieren.
Habt ihr, also weil ihr es jetzt schon so lange beobachten könnt und so viel miterlebt habt und also gerade auch diesen krassen Wechsel mitbekommen habt in der Clubkultur, ob der fehlenden Möglichkeiten heute, also ob der fehlenden Freiräume und der Staat, der einem so im Nacken sitzt, habt ihr manchmal Angst, dass das alles im Bach runtergeht oder ist dafür Berlin oder Berlins Macherinnen zu stark, als dass das jemals passieren könnte?
Ich finde, dass es heute halt viel gravierenden Einfluss auch auf übertrieben, aber so auf mein Leben hat, wenn jetzt ein Club zumacht, mit dem ich halt viel gemacht habe, wie jetzt zum Beispiel Prinz Charles oder so gerade, da weiß ich jetzt nicht, was dann danach kommt. Also wer diese Lücke füllen soll irgendwie, da sehe ich halt keinen. Oh. Ich meine, okay, die kommen jetzt wieder und machen halt wieder Sachen und da wird auch wieder was passieren, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schwierig irgendwie, aber wenn der Club jetzt komplett weg wäre, dann wüsste ich nicht, wer diese Lücke füllen soll. Weil in der City-Lage mit dem Programm irgendwie und mit den Leuten, das musst du erstmal stemmen. So. Und wenn die halt aus Gründen, die ich nicht kenne, irgendwie dann sagen, okay, wir müssen jetzt zumachen oder wir müssen jetzt was anderes machen, dann sind das schon gravierende Einschnitte, die jetzt nicht so ohne weiteres irgendwie kompensiert werden, finde ich, von anderen Leuten auch nicht irgendwie.
Und sicher gibt es ja auch momentan, also Ich denke, die Gefahr besteht, dass natürlich, dass die Räume nicht mehr für Kultur genutzt werden. Das ist ja das große Problem, was wir hier haben.
Ja.
Und wir haben die Eventifizierung dieser Kulturräume und die Clubs sagen, ich verdiene mehr Geld mit einer Industrieveranstaltung in meinem Laden. Dann mache ich den Laden zu für die anderen Veranstaltungen, die mir zu viel Geld kostet und zu viel Verluste vielleicht verursachen können. Es gibt keinen Mut mehr. Mhm. Es ist kein Mut mehr da, Sachen auszuprobieren.
Ja, weil das finanzielle Risiko natürlich
auch für alle größer ist. Das wäre jetzt noch so eine genau. Nachfrage
gewesen. Also es ist jetzt nicht böser Wille von den Clubs, sondern es ist halt wirklich der finanzielle Druck, den Läden wie Watergate oder sowas haben, der ist natürlich heute immens viel größer, als er noch vor 10 Jahren war.
Oder hier jetzt die Bar 25 Nachfolger Gemeinschaft Holzmarkt, das ist natürlich die Hölle. Die müssen auch Umsätze machen, um das alles zu halten. Ich glaube trotzdem, dass die Anziehungskraft noch da ist für Berlin. Leute kommen trotzdem immer noch her. Trotzdem muss die Politik reagieren.
Ja
und das ist sicher. Haben wir die Probleme mit Wohnungen und für die Leute, die hier leben, vor allem ist das Problem. Es wird, um kulturpolitisch zu sprechen, es wird sehr viel Geld ausgeben für Kultur. Es wird aber auch oft nicht damit verbunden, dass man Berliner damit unterstützt. Sicher muss man auch ein paar Sachen von außerhalb buchen. Aber es gibt ein sehr großes Prekariat im ganzen Kulturbereich in Berlin. Es wird immer schlimmer, wenn die Wohnungen noch teurer werden, bestimmte Kultursachen wegfallen. Was machen diese Menschen?
Mhm.
Ne? Also da sehe ich eine Riesengefahr für diese Menschen, die diese Stadt so gebaut haben, also mitentwickelt haben, Kultur im Kulturbereich. 80er, 90er Jahre vor allem. Diese Menschen, die diese Räume mit Leben erfüllt haben, die sind in Gefahr, auf jeden Fall, insgesamt. Ja, und ich kenne genügend Leute, die kämpfen um das Überleben, die sicher auch in unserem Alter sind, die mit Social Media nicht umgehen können, die nicht wissen, wie es weitergeht. Das sehe ich Riesengefahren, auf jeden Fall. Das ist ein Problem, auf jeden Fall.
Und du sagst, das ist auf jeden Fall ein Problem, was von Politikseite her in Angriff genommen werden sollte.
Auch, ja, klar. Vor allem muss es von denen wahrgenommen werden als solches und nicht irgendwie als Kleinigkeit abgetan werden, sondern es ist halt eins der Fundamente, warum diese Stadt so eine große Anziehungskraft hat. Also ich meine, in den 80ern war es halt wirklich so, wenn du abends weggegangen bist, es waren halt nur Künstler unterwegs, in Anführungsstrichen, die halt entweder vom BAföG gelebt haben oder halt sich irgendwo eingetragen haben und studiert haben. Aber das waren halt die Leute, die dann halt so im Untergrund halt die Kunstszene bestimmt haben auch irgendwie. Und aus denen ist ja dann das alles geworden, was wir dann in den 90ern und in den 2000ern hier hatten irgendwie. Und du musst neuen Leuten halt auch wieder die Möglichkeit geben, sich auszudrücken und sich auch mal zu scheitern und wieder aufzustehen und wieder zu scheitern und wieder aufzustehen irgendwie so.
Und wir beide haben ja bestimmte Sachen auch erlebt in unseren Biografien. Also scheitern
und aufstehen kann ich auch ein Buch
drüber schreiben. Ja, ich habe auch schon richtig viel Geld verloren bei Veranstaltungen, aber klar, habe ich weitergemacht. Ja. Ist ja klar.
Letzte Frage, weil wir langsam einen Abschluss finden müssen. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt auf einmal so ein bisschen in diesem Politischen gelandet sind, um halt ihr als quasi so Urgesteine der Clubkultur nochmal so ein Zeichen setzt von, hey, hier muss was passieren, weil sonst ist, also kann es schon, also und also oder zumindest einen kleinen Clubkulturuntergang geben. Die Clubkommission, macht die genug? Ist sie ein wichtiges Bindeglied zwischen Clubkultur und Politik? Oder muss da noch mehr passieren und ihr tretet demnächst bei und macht ordentlich mit?
Also Clubkommission ist sicher auch ein Lobby, sind Lobbyisten und die haben super viel erreicht in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen. Also Respekt dafür. Aber ich weiß nicht genau, ob das genau reicht. Und die Politik hat sie wahrgenommen. Ja, Clubkommission. Sicher hat das auch dazu geführt, zu dieser Verwirtschaftlichung der ganzen Geschichte. Mhm. Wir waren ja auch Spinner wie in den 90er Jahren. Wir haben es einfach gemacht. Ja. Und jetzt natürlich sind ganz viele alle ökonomische Parameter, wie Alex ja vorhin schon erzählt hat, dazugekommen. Ich glaube schon, dass die Clubkommission einen wichtigen Beitrag leistet, um die Clubkultur zu erhalten in Berlin. Aber die Clubkommission reicht nicht. Es muss ja die Politik jetzt einschreiten, um diese Räume zu schützen.
Okay, Räume schützen. Das könnte man so als Stichwort am Ende stehen lassen.
Auf jeden Fall. Also so, ich muss sagen, ich habe jetzt keine negative Meinung zur Clubkommission, weil irgendjemand muss den Politikern ja auch erstmal von null anfangen zu erklären, worum es überhaupt
so
geht.
Abholen, ne?
Weißt du,
also wirklich an die Hand nehmen und sagen, hier, guck mal.
Wenn es keiner macht, dann passiert halt auch gar nichts irgendwie so. Deswegen haben sie auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber es muss halt das Umdenken in der Politik muss halt passieren irgendwie. Okay. Und da ist die Clubkommission natürlich ein Baustein, um das irgendwann zu bewirken. So. Deswegen sind sie auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Und wir haben ja schon Entwicklungen in der Gentrifizierung ja schon erlebt, zum Beispiel von Mitte, Prenzlauer Berg. Und es geht ja jetzt weiter, Kreuzberg und so weiter. Es geht immer weiter. Natürlich ist es der Lauf der Dinge. Es passiert auch in Paris, auch in London und so weiter. Aber da gibt es genug Studien, genug Möglichkeiten, das zu studieren, um rauszufinden, wie man da anders agieren kann.
Ja. Dann möchte ich an dieser Stelle jetzt quasi Schluss machen mit diesem Gespräch. Politik muss aktiv werden, die Räume müssen geschützt werden, um das mal so als harten Standpunkt am Ende zu haben. Ja. Und ich sage danke Daniel W. Best und Alex Gallus.
Sehr gerne.
Danke dir,
dass wir hier sein durften.
Das waren also Alex Gallus und Daniel W. Best. Ja, wir haben da ein bisschen in Erinnerungen uns gesühlt, muss man fast schon sagen. Denn die Zeit in den 90ern in Berlin war total wild, weil es gefühlt keine Regeln gab und somit Kultur überall. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback zu diesem Gespräch oder auch zu den anderen Gesprächen, die wir schon geführt haben. Gerne könnt ihr auch mal einen Gästewunsch uns aufschreiben. Na, wie wär's? Ich wünsche mir zum Beispiel... Wer ist euer Lieblings-DJ? Vielleicht kriegen wir den sogar ran. Schreibt uns dafür über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, falls wir uns nicht hören, sehen wir uns auf jeden Fall im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.